Free FM. Am 9. November 2017 fand der IT-Kongress Ulm-Neu-Ulm an der Hochschule Neu-Ulm statt. Das Motto in diesem Jahr lautete: IT in allen Dimensionen. Schöne neue Welt. Eröffnet wurde der Kongress mit dem Keynote-Vortrag von Christoph Bubmann zum Thema Der Mensch in der digitalen Welt, warum digitale Mobilisierung im Unternehmen unterschätzt wird. Wir haben diesen Vortrag live übertragen. Den Mitschnitt könnt ihr jetzt nachhören. Mein Name ist Christian, ihr hört Radio Free FM.
Free FM.
Danke. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich freue mich erstmal sehr, dass ich hier sein darf. Als ich eingeladen worden bin, war ich ein Stück weit überrascht. Denn ich bin kein ITler. Ich bin Christoph Bubmann, Geschäftsführer von Digitransform. Und ich habe eine Bankvergangenheit hinter mir. Ich war Dekaden bei der Deutschen Bank und in verschiedensten Positionen. Alles, was man da so im Vertrieb machen kann, alles, was man auf der Kundenseite machen kann, vom Berater bis zum Vorstand. Ich war ein paar Jahre in Polen im Vorstand von der Deutschen Bank und war zuletzt verantwortlich für die digitale Mobilisierung. Jetzt kann man über die Deutsche Bank ja sagen, was er will gerade, das wollen wir gar nicht vertiefen, aber diese digitale Mobilisierung war ziemlich erfolgreich und wir haben uns dann zu mehreren entschieden im Jahr 2015, war es Ende 2015, warum machen wir das eigentlich nur für eine Bank, können wir das nicht für mehrere Institute machen oder für, ja, darauf haben wir uns selbstständig gemacht und wir waren etwas überrascht, denn wir waren relativ schnell nicht nur im Bankensektor unterwegs, sondern in allen Branchen. So, wir sind keine ITler, was machen wir? Wir arbeiten mit Menschen. Und ich möchte heute mit Ihnen die nächste knappe Stunde über die Menschen reden in der Digitalisierung. Was geht da eigentlich vor und wie schaffen wir es insbesondere in etablierten Unternehmen, digitale Mobilisierung zu erreichen? Das ist gar nicht so einfach. Erstmal vielen Dank, dass Sie schon von vornherein mitgemacht haben. Sie haben hier Slido genutzt. Wer kannte Slido? Oder Ähnliches? Gut, ja, so ein Fünftel. Also vor 5 Jahren, wenn man in Großveranstaltungen Digi-Voting machen wollte, dann hat man also auf jeden Sitz so eine kleine Fernbedienung gelegt. Dafür hat man eine Agentur mindestens 5.000 Euro bezahlt und dann hat man eben so ein Voting gemacht. Heute machen sie das live im Web über Slido oder was Ähnliches und sie kriegen sofort Ergebnisse und kostet ihnen keinen Cent, ist kostenlos. Gibt es natürlich eine Premium-Version, wo Sie dann mehr machen können, müssen ein bisschen was dafür bezahlen, aber das hier ist die kostenlose Version. So, Sie haben da relativ viel schon interessanterweise reingeschrieben, natürlich, was Ihre Community angeht, also relativ IT-getrieben, aber da steht natürlich auch Change drin, da steht ja drin Big Data. Big Data kann man immer von zweierlei Sichtweisen betrachten. Das eine ist, was geht eigentlich damit? Und das andere ist, wie fühlen wir uns dabei? Und wenn wir in den Unternehmen unterwegs sind und über Big Data reden, also mit den Belegschaften, dann ist relativ schnell Skepsis da. Also was macht das mit mir, Big Brother? Was gebe ich eigentlich im Netz für Informationen frei? Was bringt mir das? Etc. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie können wir digitalen Spirit in Organisationen bringen? Und jetzt will ich mal kurz rumswitchen zu der eigentlichen Präsentation und erstmal vielen Dank, dass Sie da so mitgemacht haben. Also wer immer da mal was entsprechend nutzen möchte, wie gesagt, kostenlos, kann jeder machen. Der Mensch in der digitalen Welt. Wer sind wir? Wir Menschen. Digitransform sagte ich bereits, aber wir haben ein paar Grundsätze und die Grundsätze nehmen wir sehr ernst, nämlich wir wollen Mut zur Veränderung fördern, anstatt Angst schüren. Mir kommt immer noch viel zu viel in der breiten Diskussion, in der breiten Presse, bei der Formulierung und bei den Medien, die über Digitalisierung berichten, da kommt mir so ein bisschen Droh-Szenario durch. Wir sind hinten dran, ist eine riesige Entwicklung, der Schnellzug fährt. So motivieren sie keine Menschen. Menschen motivieren sie, indem sie ihnen Lust auf Themen machen, indem sie ihnen Dinge erklären und Interesse wecken. Wir wollen uns auf den Weg machen, statt die große digitale Strategie zu bauen, denn in vielen Unternehmen kommen wir immer wieder, wenn wir mit Vorständen reden, zu dem Thema, die sagen, ja, wir sind gerade dabei, unsere Digitalstrategie zu bauen. Ich sage, machen Sie weiter, aber jeden Tag, den Sie nicht mit Ihren Mitarbeitern digital mobilisieren, verlieren Sie halt einfach. Und das können Sie auch separat machen. Das ist völlig egal. Sie brauchen dafür keine Digitalstrategie. Und Ihr Oberbürgermeister hat es ja entsprechend auch gerade gesagt, machen, einfach machen. Was mich echt schockiert hat, als wir angefangen haben, war, dass wir in viele Unternehmen kamen und die Vorstände sagten nach einer intensiven Diskussion, naja, ehrlich gesagt, müssten wir andere Mitarbeiter haben, weil mit den Mitarbeitern werden wir diesen Weg in die Digitalisierung, ins digitale Zeitalter irgendwie nicht schaffen. Was für ein Blödsinn. Erstens mal ist es eine theoretische Diskussion. Sie haben keine anderen Mitarbeiter und Sie werden sie auch nicht kriegen in dem War for Talents, der gerade stattfindet. Sie können nicht Belegschaften austauschen. Und zweitens, historisches Wissen im Unternehmen ist extrem wichtig. Die Frage ist also weniger, mit welchen anderen Leuten machen wir das, sondern wie können wir Erfahrungen in eine neue Zeit überführen? Wie können wir Belegschaften fit machen? Und wie können wir sie durchsetzen mit natürlich jungen, neuen Mitarbeitern, die von den Hochschulen kommen? Wenn man hier so reinschaut, sitzen ja viele da und die im Grunde auch einen Spirit mitbringen. Und letztens alle in die Entwicklung einbinden, statt Änderungen nach unten delegieren. Uns passiert es relativ oft, dass wir Aufträge kriegen in Unternehmen und dann sagen die schachte Geschäftsführung, okay, macht mal und fangt mal bitte hier mit den Kollegen an. Und ich sage dann immer, wenn Sie nicht mit reingehen, dann brauchen wir gar nicht anzufangen, weil Sie brauchen Tone from the top, gerade bei solchen grundsätzlichen Veränderungen. Wir sind recht gut unterwegs, wir freuen uns über gute Aufträge und das nur am Rande. Damit war der Pitch eigentlich schon wieder vorbei. Und ich frage mich, also ich werde jetzt Ihnen einfach, als wenn Sie eine normale Belegschaft wären, ein Stück weit vor mir sitzen, durch die Präsentation führen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch mal diesen Blick einzunehmen, wie sind eigentlich ganz normale Mitarbeiter unterwegs, die ja immer noch die große, große Masse der Bevölkerung in Deutschland ausmachen. Es sind ja nicht die zwangsläufig nur diejenigen, die in Startups etc. sitzen und die in den Thinktanks sitzen. Das ist wichtig und diese Menschen brauchen wir, ohne Frage. Aber die Frage ist, wie schaffen wir es, die große Menge der etablierten Unternehmen zu switchen in eine digitale Transformation. Wenn man Digitalisierung und digitale Transformation googelt, ja, 12 Millionen Suchbegriffe in den Medien jeden Tag und sie sind halt nur schwer begreifbar. Wir fragen immer wieder unsere Kunden, was lesen Sie denn da eigentlich in der Zeitung? Blättern Sie da drüber? Wer kann mir denn mal kurz Blockchain erklären? Was ist eigentlich eine IP-Adresse? Fragen Sie mal in einem Normalverbraucher, was eine IP-Adresse ist und warten Sie mal, welche Antworten Sie kriegen. Bei vielen Menschen erzeugt Digitalisierung neben dem eigentlichen Interesse, was nahezu jeder hat, doch eine diffuse Angst. Auch eine Frage, was macht es eigentlich mit meinem Arbeitsplatz? Bin ich überhaupt in der Lage, mich entsprechend auch zu verändern? Will ich das? Wo sind denn da die Risiken? Also es stellt die Welt ein Stück weit auf den Kopf. Und wir arbeiten mit den Menschen und sagen, was heißt denn das konkret? Wie können wir denn diese diffuse Angst auch ein Stück weit reduzieren und euch Lust machen? Wir werden immer wieder gefragt, was ist eigentlich Digitalisierung? Jetzt wissen wir selber, dass es nahezu so nicht beantwortbar ist, weil es natürlich tausend Definitionen gibt. Aber mir ist eine untergekommen, steht als Schlagwort für informationstechnologisch getriebene Veränderungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeit. Und das finde ich sehr gut, weil die Technik eigentlich das Mittel zum Zweck ist. Und es ist die Frage, wie Menschen dann damit umgehen. Übrigens, diese Definition stammt hier raus aus dem Weißbuch Arbeiten 4.0 von der Bundesregierung. Ich habe hier drei Exemplare liegen. Ich hoffe, sie sind nachher weg, weil sonst müsste ich sie wieder mitnehmen. Ich schenke sie Ihnen, großzügig wie ich bin. Es ist kostenlos übrigens auch im Netz zu erhalten. Also Sie müssen einfach nur auf die Webseite des Arbeitsministeriums gehen. Da gibt es eine PDF-Version und können es auch bestellen. Dieses Teil halte ich für ziemlich gut, weil es ist aus einer breiten Diskussion entstanden über mehrere Jahre mit allen Stakeholdern in der Gesellschaft, also Parteien, Kirchen, Sozialorganisationen, Wissenschaft etc. Und daraus ist geworden eine Beschreibung, was heißt denn eigentlich Arbeiten in der digitalen Welt? Gut gemacht aus meiner Sicht, gut geschrieben. Es ist nicht rein theoretisches Rüstzeug und für alle auch Studenten, die unterwegs sind, da kann man ziemlich viel rausholen für Bachelorarbeiten, Masterarbeiten etc. Also deswegen sehr gerne mitnehmen. So. Jetzt stellen wir uns immer wieder die Frage in den Organisationen, warum endet eigentlich alles auf 4.0 derzeit? Sie können ja überall 4.0 lesen. Warum ist das eigentlich so? Hat irgendjemand eine Idee? Könnte ja auch 1.0, 2.0, 3.0 oder es war halt schon mal 3.0, deswegen 4.0. Gut. Ja, es ist ziemlich einfach und es gibt auch wirklich eine klassische Erklärung. Wir sind in der vierten industriellen Revolution. Und das ist der Grund, warum derzeit sehr vieles mit 4.0 ändert. Industrielle Revolutionen haben zwei herausragende Eigenschaften. Die eine ist, wenn sie sich drin befinden, wird es erstmal holprig. Es wird unsicher. Gesellschaften suchen nach neuen Normen und Wertegerüsten. Innovationen müssen sich erst durchsetzen. Leute bleiben, die eine Hälfte, wenn sie so wollen, bleibt, aber will am Bewährten hängen bleiben, die andere will sich auch Neues aufmachen. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Und das muss man Menschen auch deutlich machen, dass wir uns gerade in so einer industriellen Revolution befinden. Wir befinden uns nicht in irgendeinem banalen Trend, sondern wir befinden uns wirklich wieder in einer industriellen Revolution. Und die zweite Eigenschaft ist, wenn diese industriellen Revolutionen dann wieder in stabilere Fahrwasser kommen. Und übrigens, wir werden uns noch locker 10 Jahre in so unsicheren Fahrwassern befinden, weil wir erst am Anfang sind. Wenn die wieder in stabilere Fahrwasser kommen, will es eigentlich niemand zurückdrehen. Keiner will wieder auf den Zustand, auf den Aggregatzustand von vorher. Oder wollen sie allen Ernstes die Mechanisierung oder Elektrifizierung eben wieder zurückbauen? Wohl kaum. Das ist auch wichtig zu wissen, weil gerade in solchen industriellen Revolutionen findet dann auch eine Gesellschaft zu neuen Werte- und Normvorstellungen, zu einem neuen, stabilen Level an Miteinander. Das heißt nicht, dass jeder gewinnt. Natürlich gibt es in solchen Veränderungen Gewinner und Verlierer. Aber wichtig ist, dass diese Veränderung am Ende die Gesellschaft in einen neuen Aggregatzustand bringt. Das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber das ist wichtig auch zu verstehen, weil es dann auch ein Stück weit leichter wird, sich in dieser Unsicherheit zurechtzufinden. Was das eigentlich heißt, diese digitale Revolution, damals habe ich Ihnen ein Stück, einen Film mitgebracht, den wir uns mal kurz gemeinsam anschauen. Free FM. Wenn wir unterwegs sind, dann versuchen wir den Leuten immer klarzumachen, sucht mal auf YouTube. Es gibt alles. Sie finden nahezu für alles, für jede Fragestellung irgendwo einen kleinen Clip. Jetzt schaue ich hier in die Gesichter, das erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues. Aber denken Sie immer dran, dass man vielen doch was Neues erzählt und nicht umsonst stellt IKEA jetzt alle Gebrauchsaufbauanleitungen auf YouTube, weil es schlicht einfacher zu handeln ist und weil es halt besser erklärbar ist. Also YouTube entwickelt sich auch zur Suchmaschine und sollte genutzt werden. So, dieses Bild kennen Sie wahrscheinlich. Irgendwie jeder, auch nur annähernd Referent, der zur Digitalisierung was auf sich hält, zeigt es irgendwie. Ich habe es aber trotzdem nochmal mitgebracht, obwohl die Gefahr groß ist, dass Sie es schon kennen. Papstwahl 2005 auf dem Petersplatz. Die Gesellschaft steht da und wartet, dass also jetzt der weiße Rauch aufsteigt und der neue Papst auch announced wird. 2005, ja? So, jetzt halten wir mal kurz fest, das erste Smartphone, das erste iPhone kam 2007. Ja, so. 2013 sah es dann so aus bei der nächsten Papstwahl. Also, nicht 8 Jahre, sondern in 6 Jahren haben wir unser Verhalten mal komplett geändert. Wir haben angefangen, in Echtzeit Erlebnisse zu teilen. Das hätten wir wahrscheinlich auch schon früher gemacht, wenn wir die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Aber jetzt, also früher haben wir Postkarten geschrieben, jetzt machen wir das mit dem Smartphone direkt, weil die Technik uns in die Lage dazu versetzt hat, weil die Flatrates da waren, weil die Leitungskapazitäten da waren, weil die Rechenkapazitäten da waren. Das war der Grund, warum wir, und weil die Smartphones da waren. Das war der Grund, warum wir das gemacht haben. Ich zeige das Bild aber deswegen auch, weil hier steht der katholische Mittelstand. Da stehen nicht die Freaks. Und das heißt, diese Digitalisierung ist voll in unserer Mitte angekommen. Wir nutzen es alles. Allerdings haben wir mal einen Trugschluss. Wir glauben, dass diejenigen, die das nutzen und die insbesondere die jüngere Generation fit in Digitalisierung ist. Das möchte ich mal hart dementieren. Wir erleben anderes, wenn wir draußen unterwegs sind. Die sind fit in Snapchat, Instagram und WhatsApp. Und das will ich gar nicht irgendwie abwertend sagen und im Suchen und im Googlen oder wie auch immer. Aber wenn es um die Frage geht, was heißt das eigentlich für die Arbeitswelt? Wie kann ich Digitalisierung in dem Arbeitsleben benutzen? Dann sind die Jüngeren nicht viel besser als die Älteren. Da komme ich später auch nochmal drauf. Zwischen den oberen beiden Bildern liegen 80 Jahre. Zwischen den unteren beiden, wie gesagt, 8. Genauer gesagt eigentlich nur 6 Jahre, wenn man so will, weil das Smartphone ja 2007 kam. Nicht die Technologie, sondern die Verhaltensweisen revolutionieren die Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wenn wir über die Frage gehen, 80 Jahre und 8 Jahre, dann sieht man, dass eins sich massiv verändert hat, nämlich die Veränderungsgeschwindigkeit. Und das ist übrigens das, wovor die meisten Menschen ja, Sorge haben. Ich will gar nicht sagen Angst, aber Sorge haben. Nämlich, bin ich dieser Veränderungsgeschwindigkeit eigentlich gewachsen? Da ist es wichtig auch zu verstehen, wieso haben wir eigentlich solche Probleme, diese Veränderungsgeschwindigkeit in der digitalen Welt überhaupt zu erfassen? Kleine Übung. Wie weit kommen Sie in 30 Schritten? Ziemlich banal. Machen wir es uns einfach. 1 Meter Schrittlänge sind 30 Meter, ist ein bisschen weniger. Die durchschnittliche Schrittlänge des Deutschen ist irgendwie 86 Zentimeter, ist wurscht. Sagen wir mal 30 Meter. Okay. Kleine Übung nochmal. Wie weit kommen Sie in 30 Schritten? Allerdings machen wir die Übung jetzt folgendermaßen. Wir verdoppeln jedes Mal die Schrittlänge bei jedem Schritt. 1, 2, 4, 8, 16. Wie weit kommen Sie? Wir lösen es auf. Sie kommen 1.073.000. Sie kommen 26 Mal um die Erde, 1,5 Mal zum Mond. Das ist exponentielle Entwicklung. Und das ist der Unterschied, das ist das Problem, was uns bei Digitalisierung eigentlich begegnet, dass wir als Menschen einfach linear gepolt sind. Wir können eine lineare Entwicklung irgendwo einigermaßen erwarten und vorhersagen und uns vorstellen, aber eine exponentielle eben nicht. Aber alles, was mit der digitalen Transformation, mit digitalen Themen zu tun hat, ist halt mehr oder minder exponentiell. Sie sehen es rechts. Und das wird übrigens auch so weitergehen. Bei Elektroautos bin ich fest davon überzeugt auch. Da sind wir aber einfach noch nicht so weit, weil da eben technische Restriktionen dem noch entgegensprechen. Wer kann mit dem Thema Robo-Advisor was anfangen? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sollten Sie sich mal schlau machen, was das Thema angeht. Das ist eine digitalisierte Vermögensverwaltung. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch in diesem Thema Robo-Advisor es zu einer exponentiellen Entwicklung kommen wird, was Volumen angeht. Tolle Geschichte. Ist nicht auch der Weisheit letzter Schluss, aber sollte man zunehmend, auch wenn man selber so ein bisschen anfängt, gerade mit kleineren Beträgen Vermögen aufbauen zu wollen, sollte man sich einen Robo-Advisor anschauen, weil der nämlich wesentlich kostengünstiger agiert. Als Banker, ehemaliger Banker, kann ich das sagen. Wenn ich noch bei der Deutschen Bank wäre, wäre ich vorsichtiger, was das Thema angeht. Klar, weil die Fees natürlich damit für die Banken runtergehen. Aber für die Verbraucher ist ein Robo-Advisor echt eine super Sache. Ein Tag offline, sehen Sie selber, können Sie sich eigentlich kaum mehr vorstellen. Ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen durch, was man da alles machen kann. Es fasziniert mich nur immer, wenn wir draußen unterwegs sind und darüber über die Folie ein bisschen länger sprechen, wie wenig doch von den Dingen bekannt ist. Also wir in großen Städten machen nur noch Carsharing, weil uns Taxifahren einfach zu teuer ist. Kaum hast du dein eigenes Unternehmen, versuchst du Geld zu sparen und ja, ist ja so. Ist ja plötzlich das eigene Geld. Und da sehen Sie, wenn Sie in München Carsharing machen, kommen Sie für 3 Euro quer durch die Stadt. Wenn Sie Taxi fahren, kostet Sie mindestens 20 Euro. Und tolle Geschichte. Ich muss an der Stelle übrigens immer so lachen, weil kaufen Sie niemals ein Carsharing-Auto, weil die rechnen ja nach Minuten ab. Und wie die Kerle fahren mit den Dingern, weil ja, je schneller Sie ankommen, desto schneller geht's. Das nur am Rande. Die eigentliche Frage ist aber, wie schaffen wir es auf die Smartphones unserer Kunden? Wenn wir Unternehmen haben, haben wir alle das gleiche Thema. Wie schaffen wir es aufs Smartphone? Wenn wir wissen, erinnern Sie sich an den Film, nahezu alles funktioniert heute noch schon mehrheitlich über mobile Endgeräte. Und wenn wir bei Sparkassen unterwegs sind, dann haben wir immer so einen Slogan und sagen Sie mal, ist Ihr Smartphone eigentlich schon rot? Ja, wie bitte, was? Ja, die Sparkassenwelt hat irgendwie 4 oder 5 verschiedene Apps. Da kann man sich die Frage stellen, wieso braucht man 4 oder 5 verschiedene Apps? Nächste Frage. Aber die App muss erstmal auf den Kunden, auf den Smartphones der Kunden drauf sein. Und das ist die Digitalisierung, die dort stattfinden muss und die übrigens bei Weitem noch nicht stattgefunden hat. Also das ist die Frage. Wie schaffen wir es, auf die Smartphones der Kunden zu kommen? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Im Mittelpunkt steht nicht die Technik, sondern der Mensch. Auf die Smartphones kommen. 2 Millionen Apps haben wir im App Store. Nur ein Bruchteil wird tatsächlich genutzt. Da sind wieder die Menschen im Spiel. Nämlich, wie schaffen wir es, dass Apps auch tatsächlich genutzt werden? Wir haben in unseren Arbeiten mit Unternehmen immer so Sequenzen drin, wo wir ihnen einfach Apps zeigen. Das frustriert mich fast ein bisschen, dass das immer die am besten bewerteten Sequenzen sind. Wir lassen uns immer live sofort bewerten und das finden die alle ganz toll. Warum? Weil wir sind ja auch jetzt nicht die App-Freaks und sagen, wir haben die Weisheit gefressen und können Ihnen sagen, welche Apps besonders toll sind. Wir schnappen uns einfach welche aus dem Netz und wollen nur eins erreichen, dass Menschen anfangen, selber was auszuprobieren. Apps runterzuladen, es auszuprobieren, im Zweifel wieder zu löschen. Weil es gibt so viel, dass sie sich selber entsprechend ihr eigenes Portfolio da zusammenstellen müssen. Aber das machen immer noch extrem wenige. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn man die einzelnen Smartphones anschaut, wie viele Apps da drauf sind, nämlich relativ wenige. Und da ist die Frage, hängt es damit zusammen, weil ich einfach nicht mehr brauche, oder hängt es damit zusammen, dass ich nicht weiß, was mich sonst noch alles unterstützen kann? Ich glaube, Letzteres. Und das ist die Frage, wie schaffen wir es, Menschen Lust drauf zu machen, selber Nutzen zu erkennen und auszuprobieren. Machtverschiebung hin zu Verbrauchern sehen wir alle. Da tun sich viele Unternehmen schwer damit. Digitalisierung natürlich dazu führt, dass eine viel höhere Preistransparenz herrscht und dass sie, also wenn sie bisher als Unternehmen gesagt haben, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns, und da fallen Ihnen bestimmt viele Unternehmen ein, die das gemacht haben, mir jedenfalls schon. Wenn ich dann sehe, was die tatsächlich gemacht haben, dann war da immer unter Umständen noch eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Marketing-Slogan und dem tatsächlichen Tun. Durch die Digitalisierung ändert sich das drastisch, weil wenn Sie jetzt nicht mehr Walk the Talk machen, dann haben Sie ein echtes Problem, weil Sie über Bewertungsportale sofort entlarvt werden, weil die Wechselbarrieren niedriger geworden sind über digitale Wechselmöglichkeiten, und das wiederum bedeutet, dass ein erheblicher Druck gerade auf große Unternehmen herrscht, tatsächlich die Leistung zu bringen, die sie versprechen. Und Convenience, Bequemlichkeit ist extrem wichtig, ist zum Hygienefaktor geworden. Wir sind immer wieder noch in Unternehmen, jetzt gerade wenn man im Bankenbereich unterwegs ist, die sagen, wow, wir haben eine tolle App, wir sind super unterwegs. Wenn Sie heute im Bankenbereich nicht alles, was da so auf der Fintech-Seite an interessanten Themen rumfleucht, bereits in ihre Apps integriert haben, dann haben sie einen Nachteil. Sie haben keinen, diejenigen, die das drin haben, die haben keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Das ist schon Hygienefaktor geworden. Und das auch in extrem kurzer Zeit. Also das ist spannend zu sehen, wie Menschen hier auch durch ihr Nutzungsverhalten das Thema beeinflussen. Über den Chart könnten wir jetzt 2 Stunden reden. Wir haben natürlich hinter jedem Bereich diverseste Beispiele, was da alles drin ist. Das ist aber gar nicht, was ich heute Ihnen zeigen möchte. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, wo immer Sie unterwegs sind, suchen Sie nach Beispielen für verschiedene Lebensbereiche und kommunizieren Sie darüber und zeigen Sie den Nutzen auf, der für jemanden besteht. Kleines Beispiel, Kommunikation. Meine Eltern sind 92 Jahre alt, wir sind 4 Buben, ich bin der Jüngste. Und wir haben ihnen vor ein paar Jahren ein iPad geschenkt. Meine Mutter hat mich für völlig verrückt erklärt. Was mit dem Quatsch soll, das lag dann auch in der Ecke. Ich kam dann wieder mal nach Hause und das musste irgendwas machen. Dann haben wir, die haben 13 Enkelkinder, und dann haben wir FaceTime natürlich installiert, und dann habe ich die 13 Enkelkinder da einprogrammiert, sodass sie immer nur mit zweimal drücken, also einmal auf die Menütaste und einmal auf FaceTime. Dann stehen da links die 13 Namen, dann brauchen sie nur noch drauf zu tippen und dann klingelt's. Das haben wir dann ausprobiert, das fanden sie irgendwie cool, dass sie jetzt mit ihren Enkelkindern kommunizieren können. Das hat super funktioniert, und binnen weniger Tage, ich würde sagen, ja Tage, Wochen, waren meine Eltern eigentlich diejenigen, die ihre Enkelkinder gestalkt haben. Ja? Die haben also, ja klar, weil die jetzt in ihr Zuhause saßen, ja, in den 90ern, Ende 80er, und es wurde langsam mit der Beweglichkeit geringer. Die Enkelkinder sind weltweit verstreut, und Zeitzonen wurden da noch nicht berücksichtigt beim Klingeln. Aber was ist passiert? Die haben die Barriere, die technische Barriere übersprungen. Jetzt plötzlich war das iPad für sie ein Nutzenwert. Und jetzt sind sie drüber gesprungen. So, jetzt ist mein Vater bettlägerig, aber geistig noch topfit. Ich habe ihn immer versucht, Online-Banking beizubringen. Klar, musste ja gemacht haben. Nee, war nicht zu machen, weil er sagte, wieso soll ich das machen? Ich freue mich doch, wenn ich in die Bank gehen kann und da mit den jungen Damen reden kann, sagte mein Vater, das ist für mich ein Ausflug, ist toll, macht mir Spaß. Also habe ich gerne gemacht. Wieso auch? So, jetzt sagt er plötzlich zu mir, kannst du mir mal dieses komische Online-Banking beibringen? Sag ich, Papa, was ist passiert? Wieso dieser Sinneswandel? Ja, dann sagt er zu mir, bevor du meine Finanzen machst, mach ich es mal schön selber. Also, und ich kann nicht mehr in die Bank gehen, also jetzt muss ich Online-Banking beherrschen. Und jetzt hat er mit 92 Jahren vom Pflegebett aus Online-Banking gelernt. Warum? Weil er den Nutzen erkannt hat, und jetzt war die Schwelle wieder konnte er überspringen, weil für ihn der Nutzen größer war als die Mühe, es zu lernen. Dass da hin und wieder kleine Gaue passieren, möchte ich natürlich auch nicht verschweigen, aber man kann ja alles zurückholen heute. So, jetzt könnten wir da weitermachen. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, für all diese Themen gibt's ja YouTube, Filme. Schauen wir uns mal einen an, der mich echt beeindruckt hat, und zwar 3D-Druck im Hausbau. Sie sehen, dieses Haus da wurde mit dem 3D-Drucker gebaut. Das ist ein russisches Startup, die das gemacht haben. In 24 Stunden haben die mit einer speziellen Betonmischung und im Grunde genommen nichts anderes als so ein 3D-Drucker, halt in groß, einen Bauplan drin gehabt. Jetzt haben sie da diese Mauern hochgezogen. Die Betonmischung härtet schnell aus. Also wenn der einmal rum ist, dann ist es hart genug, dass er das nächste oben drauf setzt. Und Sie sehen schon die Struktur auch, die Mauerstruktur, hochspannend, kannst du innen noch Isolierung reinmachen, haben sie noch Möbel reingepackt, haben es entsprechend natürlich farblich gemacht, 38 Quadratmeter groß, wie gesagt, in 24 Stunden hochgezogen. Ob jetzt die Innenausstattung in 24 Stunden, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber spannend ist doch, dass hier eine neue Technologie entsteht, 10.000 Euro Kosten, die jetzt schon einsatzbereit ist. Das ist live, das geht. Und ob Sie das jetzt für so einen Testteil machen oder ob Sie das für einen Wohnungsbau in Berlin auf der grünen Wiese verwenden, im großen Stil, das ist nur eine Frage von fortschreitender Technik. Und das sind wenige Jahre, die wir da noch vor uns haben, und dann funktioniert das. Und plötzlich können Sie im Hausbau massive Kosteneinsparungen haben. Und wir reden über die Frage in Deutschland, wir haben viel zu wenig Neubauten und die Kosten explodieren. Also da sehen Sie, dass die Digitalisierung Riesenchancen bietet. So, wer hat den schon gesehen, den Film? Okay. Ja, auch wiederum ein Fünftel. Das ist ein Mini-Beispiel. Da gibt es tausende von solchen Filmen und tausende Themen in Lebensbereichen. Wir machen sich mal den Spaß, wenn Sie in Ihrem Umfeld unterwegs sind. Wir fragen immer, wenn uns einer irgendeinen Lebensbereich nennt, der von dem er glaubt, dass er nicht digitalisierbar ist oder nicht digitalisiert wird, der kriegt von uns irgendwas, ein kleines Geschenk, aber wir sind immer noch auf der Gewinnerseite. Also es ist uns noch kein Lebensbereich untergekommen, wo wir nicht ganz schnell demjenigen, der gesagt hat, hier aber nicht, zeigen konnten, dass es der Fall ist. Neulich kam einer mit Bestattung, da kann ich nur lachen. Gehen Sie mal auf Friedhof 3.0. Da werden Sie feststellen, also ja, wenn Sie in Wien am Zentralfriedhof, also gehen Sie mal in Wien, oder brauchen Sie gar nicht nach Wien zu gehen, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, versuchen Sie mal auf dem Zentralfriedhof in Wien, ja, viele Komponisten, viele Schriftsteller, versuchen Sie da mal ein Grab zu finden. Das ist gar nicht, wenn jetzt aber der Grabstein die Geodaten, mit den Geodaten eingespeichert ist, dann finden Sie da ganz schnell hin. Und wenn Sie dann übrigens am Grabstein stehen, dann kriegen Sie auch noch die Informationen auf Ihr Smartphone über den Verstorbenen. Bis hin zu, spaßhaft gesagt, Nachrichten aus dem Jenseits. Weil das können Sie ja vorher aufnehmen, ist ja kein Problem. Stellen Sie sich vor, wenn Sie jetzt nicht die Geodaten haben, dann ist halt da so ein Barcode auf dem, ich spinne nicht, ja. Das sind alles Ideen, die bereits im Bestattungswesen voll im Trend liegen und gemacht werden. Also da gibt es tausend Sachen. Warum will ich das? Warum sage ich Ihnen das? Digitalisierung und digitale Transformation hat auch was mit Geschichten erzählen zu tun. Es geht darum, Menschen Ideen einzusetzen, was sie mit der Technik, die zur Verfügung steht, machen können. Und daran scheitern ganz viele Unternehmen. Die stehen davor, dann kommen solche Leute wie Sie, bringen irgendwie hochinnovative Geschichten und dann sagen sie, ja schön, aber erstens habe ich es nicht verstanden und zweitens weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Und dieses Thema der letzten Meile, das wird einfach zu wenig beackert. Und wir haben es halt mit echt unterschiedlichen Menschen zu tun. Und das ist auch etwas, was wir nicht negieren dürfen. Es betrifft jeden und jede Generation hat ihre unterschiedlichen Zugangsproblematiken. Die Digital Natives, ich sagte schon, klar sind die damit aufgewachsen, aber da ist es eben durchaus so, dass es, was Arbeitsleben angeht, auch nicht gerade besonders viel Know-how gibt. Die Adaptives, da zähle ich mich dazu. Ach ja, übrigens, für alle diejenigen, die irgendwie in meinem Alter sind. Wenn Sie mir vor 6 Jahren gesagt hätten, dass ich mal als Digitalisierungsexperte der Deutschen Bank gelte und zusammen mit Herrn Tauber, Frau Joost und einem Startup, Tamás Georgáce, Chef, in Berlin vor einem 1000-Mann-Podium sitze und eine Podiumsdiskussion zum Thema Digitalisierung mache, ich hätte Ihnen einen Vogel gezeigt. Ich war vor 8 Jahren, hatte ich einen BlackBerry und war absolut gegen alles so ungefähr. Warum sage ich das? Nicht, um mich jetzt besonders toll darzustellen, aber man kann es lernen. Man kann die Dinge lernen, es ist völlig egal, wie alt sie sind. Der Zug, der ist nicht abgefahren. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, je später oder je früher Sie sich, egal in welchem Alter Sie sind, das ist jetzt besonders an Ältere gerichtet, digitalisieren, desto länger nehmen Sie am gesellschaftlichen Leben teil. Und wenn Sie das nicht machen, dann koppeln Sie sich zunehmend ab vom gesellschaftlichen Leben. Und das ist eine brutale Wahrheit, die aber jetzt schon stattfindet, weil Sie wissen selber, immer mehr Versorger, immer mehr Infrastrukturthematiken können Sie heute nur noch online machen oder ist teurer, wenn Sie es offline machen. Die Telekom verlangt schon für eine Rechnung per Brief irgendwie einen Euro und online ist eigentlich Standard. Jetzt überlegen Sie sich mal, was das für Ältere heißt. Die Natives, die fordern Unternehmen heraus. Ich habe eins gelernt in den letzten 24 Monaten. Also man muss immer vorsichtig sein mit solchen Schubladendenken, die Digital Natives. Ich habe bei den Digital Natives schon Menschen kennengelernt, die ich mal irgendwie hart als Immigrants bezeichnen würde. Und bei den Immigrants habe ich Menschen kennengelernt, wo ich sagen würde, wow, die sind aber mal schneller als mancher Digital Native. Also auch da gibt es immer große Unterschiede. Aber ein Stück weit ist natürlich schon so, dass man gerade als Unternehmen sich auf die Frage einstellen muss, wie motiviere ich eigentlich Menschen, zu mir zu kommen ins Unternehmen, gerade diese Jungen. Ich selber mache das gerade durch, ich habe 3 Töchter. Die Zwillinge, die Jungen haben gerade Abitur gemacht und die Ältere hat gerade ihren Master gemacht und war jetzt auf der Frage, was sie denn jetzt macht. Spannend übrigens, als ich damals einen Job gesucht habe, da habe ich mich irgendwie reingehängt. Ja, also habe ich gedacht, jetzt los. Meine Tochter hat es relativ locker angehen lassen, ist erstmal nach Indien hat ihr das letzte Geld auf den Kopf gehauen und sagt, da kommt schon was, weil die kommen jetzt schon. Ja, mit meinem tollen Master und jetzt geht's los. Und in der Tat, dann kamen sukzessive da Angebote und sie hat sich das ausgesucht. Und die Diskussion, die hat mich echt erstaunt, nach welchen Kriterien sie das ausgesucht hat. Die hat nämlich gesagt, also erstmal möchte ich irgendwie eine starke Marke haben. Die wollte jetzt nicht zum Startup, sondern sagt, starke Marke. Okay. Zweitens, ich will wissen, was ich da mache. Also wofür ich das mache. Sinnhaftigkeit. Und drittens, ich möchte mal ganz bestimmt nicht, und deswegen fielen Unternehmensberatungen auch flach, ich möchte nicht 14 Stunden am Tag arbeiten, sondern ich will mir das erstens flexibel einteilen können und zweitens möchte ich irgendwo auch noch eine Work-Life-Balance haben. Jetzt ziehen wir mal irgendwie 30% an Naivität ab, die dann eingeholt wird, wenn sie tatsächlich im Tagesgeschäft ist. Aber das sind einfach, das können wir nicht negieren, andere Menschen unterwegs, als noch das vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und ich will das gar nicht vertiefen. Das Problem ist nur, dass wir jetzt über eine Zeit lang beide Welten in solchen Unternehmen haben. Wir haben also die Jungen und wir haben die Älteren, die wir nicht verlieren wollen. Und übrigens, die Älteren sind auch noch die am höchsten wachsende Gruppe im Netz ist. Klar, weil die Jungen alle schon digital sind. Was aber nicht heißt, dass das Know-how überall gleich verteilt ist. Und die Frage ist, gerade wenn man auch Unternehmen schaut, das gilt sowohl für Märkte, aber als auch in Unternehmen. Wie gehen wir eigentlich in Unternehmen mit solchen heterogenen Mitarbeitergruppen jetzt um? Wie machen wir also die Älteren fit für die Digitalisierung und motivieren sie da dabei zu bleiben? Und wie schaffen wir es, attraktiv zu sein für Jüngere? Und das kann man zum Beispiel wunderbar machen, auch von Peer-to-Peer-Partnerschaften, indem man einfach andere Vernetzungsstrukturen im Unternehmen schafft. Jung lernt von alt und auch umgekehrt. Alt lernt von jung, was historisches Wissen angeht. Und da kann man sehr, sehr viel machen. Ja, Fluch und Segen zugleich. Für uns ist sehr wichtig, deutlich zu machen, also Sie merken ja, also ich bin natürlich ein totaler Fan von Digitalisierung und digitalen Wandel. Ich bin fest davon überzeugt, dass es die Gesellschaft massiv weiterbringen wird, was da gerade passiert. Aber solche industriellen Revolutionen haben immer auch Risiken. Und die Frage ist, wie können wir Risiken begrenzen, Risiken mitigieren und wie können wir die Vorteile des Wandels entsprechend verstärken? Und deswegen ist es für uns immer wichtig, beides aufzuzeigen und auch deutlich zu machen, ihr müsst selber durch Wissen und durch Transparenz, durch das Aneignen von Kompetenz Entscheidungen treffen, wie weit ihr gehen wollt. Das sei jetzt, was Big Data angeht, was die Frage angeht, welche Daten lasse ich im Netz auch zurück. Aber das gilt für ganz viele andere Dinge. Und für mich eigentlich einer der wichtigsten Begriffe in diesem Thema Digitalisierung und Menschen ist dieser Begriff der Ambiguität, also der Mehrdeutigkeit. Digitaler Wandel ist nicht eindeutig. Es ist immer so, dass Veränderungen für manche einen Vorteil bedeuten, für manche auch einen Nachteil bedeuten können. Es ist auch eine Frage der Nutzung. Ja? Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie es schaffen, und das ist kein Witz, haben wir jetzt bei meinen Eltern gemacht, die spielen gerne Bridge und wir haben jetzt eine Bridge-Runde per Videokonferenz einberufen. Das war total einfach, das musste man einfach nur überall installieren bei den älteren Herrschaften. Und jetzt haben die das einmal gelernt, wie es funktioniert und jetzt machen die ihre Bridge-Runde weiter vom Pflegebett aus und von der Wohnung aus etc. Funktioniert perfekt. Heute Leitungskapazität, kein Problem. Heißt also, Stärkung sozialer Kontakte, gerade in der älteren Generation, kann Digitalisierung echt helfen. Gleichzeitig, ja, Mehrdeutigkeit, Ambiguität, Schwächung sozialer Kontakte, wenn Sie sich, wie auch immer, an Ihrem PC oder an Ihrem Smartphone verschanzen und nur noch im halb abgedunkelten Zimmer über soziale Netzwerke oder was auch immer was mit Ihrem Gerät machen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie auch etwas vereinsamen und eine Schwächung sozialer Kontakte haben. Also da muss man aufpassen, da gibt es eben immer zwei Seiten der Medaille. Was begegnet uns in Unternehmen? Je nach Unternehmen ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber was die Etablierten angeht, meine Damen und Herren, verabschieden sich von allem, was sie glauben, wie weit die schon sind. Die sind weit im Zweifel, was Technik angeht, aber nicht, was die Fähigkeit ihrer Belegschaften angeht, diese Technik auch ausreichend in dem Maße zu nutzen. Was die Fähigkeit der Belegschaften angeht, die Angebote an die Kunden zu bringen. Was die Möglichkeit angeht, überzeugt aus eigener Erfahrung die Themen nach vorne zu bringen. Und das ist etwas, was Sie nicht unterschätzen dürfen und was Sie gerade, wenn Sie jetzt in innovativen Bereichen unterwegs sind, dann immer vor dieses Dilemma der letzten Meile stellt. Und damit müssen Sie umgehen. Nämlich die Unternehmen investieren hohe Summen in Automatisierung, IT etc. pp., aber die Effekte, die gewünschten, stellen sich halt in dem Maße nicht ein. Mangelndes Wissen, diffuse Ängste in der Belegschaft, warum sollten ich das tun? Die digitale Kompetenz der Mitarbeiter wächst einfach langsamer als das Angebot des Unternehmens. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, der dritte. Die vertriebliche Übersetzung digitaler Innovation gelingt noch nicht ausreichend. Also wir sind immer wieder unterwegs und fragen dann so, sag mir doch mal bitte, warum ich das Angebot jetzt nutzen sollte. Und dann kommt die Beschreibung des Angebotes. Also bleiben wir mal kurz im Bankenbereich. Dann wird mir erzählt, was die App kann. Das war nicht meine Frage. Meine Frage war, warum sollte ich die App nutzen? Das setzt aber voraus, dass derjenige, der mir das erklären will, ein bisschen was von dem weiß, was mich so bewegt. Weil wenn der nicht weiß, was mich bewegt, dann kann er auch keine Geschichten drumherum bauen, die auf das gemünzt sind, was ich gerade sagen will und was ich rüberbringen will. Also dieses vom Deskriptiven, die Übersetzung zur Nutzenargumentation, das ist eine der schwierigsten Aufgaben. Und das ist übrigens schon weit vor der Digitalisierung der Fall gewesen. Ich wundere mich immer noch über Prospekte von damals, und damals ist noch gar nicht so lange her, wo man reinschaut und dann wird gesagt, ihre Vorteile, Doppelpunkt. Dann stehen da keine Vorteile, da steht einfach, was das Produkt kann. Was das Produkt kann, kann manchmal auch ein Vorteil für mich sein, aber das ist nicht das, was ich meine, sondern die Frage ist, warum sollte ich es nutzen? Also wenn ich meinen Eltern erzählt hätte, was die Vorteile ist, dass sie jetzt da ganz einfach FaceTime machen können, dann hätten die gesagt, ja und? Aber als ich ihnen gesagt habe, hey, ihr könnt mit euren Kindern kommunizieren, mit euren Enkelkindern, ihren Kindern auch manchmal. Und das war jederzeit, das fanden sie klasse. Und das nächste ist, Menschen digitalisieren sich nicht von alleine. Es reicht nicht, wenn sie ihnen sagen, was der Nutzen ist. Haptik, zeigen, machen, gemeinsam durchgehen. Erst dann sind Menschen dazu bereit, Verhalten auch zu verändern, Nutzungsverhalten zu verändern. Manchmal funktioniert es auch einfacher und wenn wir ehrlich sind, mit den Smartphones, da ist doch auch nichts anderes passiert. Also erstens mal, irgendeiner hatte eins und irgendwann habe ich angefangen zu sagen, okay, wenn jetzt der und der und der und der hat, also MeToo-Effekt, jetzt brauche ich auch eins. So, das war das erst. Dann habe ich halt was ausprobiert, irgendwann kam ich nicht mehr weiter, was habe ich gemacht? Jemand gefragt, sag, hey, wie geht es? Und so haben wir es gelernt, wie es damit geht. Genau das ist etwas, was noch völlig unterschätzt wird in Unternehmen. Kleines Beispiel aus dem Bankensektor. Wer hat schon mal eine Rechnung abfotografiert und damit eine Überweisung gemacht? Also, ja, das sind keine 10 Hände, die hier hochgehen. Gut, jetzt ziehen wir mal die Studenten ab, die kein Geld haben und keine Überweisung brauchen, aber so viel zum Thema Vorurteil. Aber was ich sagen will ist, wenn Sie in Banken unterwegs sind und sagen, wer kennt die smarte Überweisungsfunktion beispielsweise aus dem FF, dann finden Sie nicht allzu viele. Die wissen alle, die Belegschaft, dass es da eine smarte Überweisung gibt und manche haben es auch schon gemacht. Aber der Nutzen, also wenn Sie mir jetzt erklären, da können Sie eine Rechnung abfotografieren, das finde ich ganz toll. Der Nutzen wäre zu sagen, sagen Sie mal, es ist Ihnen doch bestimmt auch schon mal passiert, dass Sie bei dem Eintippen einer IBAN mit diesen furchtbar vielen Nullen, die in der Mitte sind, in Probleme gekommen sind. Ja? Ja, Sie sehen hier Nicken. Warum tun Sie sich das noch an, dieses Eintippen der IBAN? Fotografieren Sie doch die Rechnung einfach ab und Sie müssen nichts mehr machen. Plötzlich kommt ein Nutzen für den Kunden. Und jetzt müssen, es reicht aber nicht zu sagen, machen Sie es mal, sondern wollen wir das mal ausprobieren? Okay, dann müssen wir, wenn Sie es nicht schon haben, die App installieren und dann probieren wir es mal aus. Und diese Hürde zu gehen, es einmal zu machen, diesen Effekt, und es ist nichts schöner, als dann in das Gesicht dieser Menschen zu schauen, wenn dieses Lächeln kommt. Wow, das war mir ja gar nicht klar. Ich mache manchmal Veranstaltungen vor, wie auch immer, Kunden. Wealth-Management-Kunden wollte ich jetzt sagen, aber war auch so. So, also ein ganz tolles Frühstück, 30 Leute. Da habe ich nichts anderes gemacht, als das Angebot dieser Bank erklärt. Den Wealth-Management-Kunden. Erstmal habe ich gedacht, da zahlen die mir ziemlich viel Geld dafür, dass ich das mache. Aber nun gut, bin Geschichtenerzähler und wir machen für Geld machen wir alles. Heute kriege ich nichts übrigens, damit das klar ist. Das war toll und sie fanden das alle klasse. Und dann kam nachher der Chef einer großen internationalen Rechtsanwaltskanzlei zu mir und sagte, dann stand der Betreuer, Wealth Management, da stand der Betreuer, die waren auch eingeladen, sagte, Herr Bubmann, das ist eine tolle Geschichte, was da die XY-Bank so alles machen kann. Aber Herr Meier, warum haben Sie mir das eigentlich nicht erzählt? Und der lief natürlich hochrot an. Ich habe versucht, das dann ein bisschen zu retten, weil ich ihm natürlich nicht schaden wollte. Aber genau das ist es. Wir erzählen es den Menschen nicht. Und das ist nur ein Beispiel. Es geht jetzt nicht aus dem Bankensektor. Und wir haben Schwierigkeiten, diese vertriebliche Übersetzung hinzukriegen. Anderes Beispiel, Druckbranche. Wir arbeiten für eine große Druckerei. Die haben ein sogenanntes Dialogmagazin. Für mich auch was völlig Neues. Das war total spannend. Also was ist das? Die kriegen es hin. Die machen so große, drucken große Kundenmagazine. Und Sie müssen sich so vorstellen, da die sind in der Lage, Druckstraße, das geht tak, 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 so kommen die Dinger da raus, gebunden. Und die können CRM-Inhalte da reinpacken, je nach Kunden, der dieses Magazin bekommt. Frau, Mann, etc. Und die sind in der Lage, eine Europalette mit 10.000 solchen Kundenzeitschriften zu drucken, wo jede Zeitschrift einen anderen Inhalt hat. Nämlich zugeschnitten auf den jeweiligen Adressaten. Für den Vertrieb dieser Druckerei war das eine Riesenherausforderung. Das Produkt ist echt genial. Und die machen das auch klasse, haben wir das selber angeschaut. Aber das Problem ist, dass der Vertrieb bei den Kunden, bei den potenziellen Kunden, plötzlich nicht mehr mit dem Einkäufer reden muss, sondern mit dem Marketingmenschen, weil der braucht ja die CRM-Logik da drin, der muss ja erstmal das Produkt in die Firma bringen und sagen, wir haben da eine tolle Idee, wie ihr noch zielgenauer an eure Kunden Informationen geben könnt. Und da ist eben dieser Switch zu sagen, du musst es schaffen, die vertriebliche Übersetzung von Innovationen auch in deine eigene Mannschaft zu kriegen. Was begegnet uns noch? Ich sprach es am Anfang schon. Digitale Transformation wird delegiert. Einer der Kardinalfehler in Unternehmen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Und ehrlich gesagt, ich bin da manchmal auch dass ich sage, okay, wir nehmen den Auftrag nicht, weil wenn Sie nicht mitmachen als Vorstand, dann macht es einfach keinen Sinn. Dann verdienen wir zwar einen Haufen Geld, aber am Ende haben Sie keinen Effekt in Ihrem Unternehmen und dann schlägt es wieder auf uns zurück, dass wir gesagt haben, ja, die von Digitransform haben zwar nett da gearbeitet, aber letztlich ist nichts hängen geblieben. Wenn Sie keinen Tone from the top haben, dann haben Sie ein Problem. Neulich war ich in einem Unternehmen, da komme ich hin und der Vorstand redet mit mir und wir haben auch den Auftrag gekriegt und der druckt sich noch, lässt sich alle E-Mails ausdrucken. Ja, zuerst habe ich gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Dann habe ich aber gemerkt, dass der sagt, dass der ein echter Treiber von Innovation war. Der hat zwar gesagt, wissen Sie was, ich bin jetzt 64 und ich will mich einfach nicht mehr irgendwie ändern, ich will jetzt das weitermachen, aber ich stelle mich vorne hin. Wenn Sie da im Unternehmen dabei sind, dann werde ich von morgens früh bis abends dabei sein. Ich werde immer einfach präsent sein und ich werde immer sagen, ich will das. In diesem Unternehmen haben wir es geschafft, so schnell wie noch nie vorher eine digitale Transformation bei den Mitarbeitern hinzukriegen. Warum? Weil die dem das abgenommen haben. Es ist also nicht zwangsläufig erforderlich, dass sie der Digitalfreak werden als Geschäftsführung. Aber man muss ihnen ehrlich abnehmen, dass sie eine Veränderung wollen. Und es geht halt nicht, indem sie sagen, okay, wir beauftragen euch und jetzt fangt mal mit den anderen an. Chief Digital Officer übrigens, total spannend. Ich habe neulich mit Herrn Kammüller gesprochen von Trumpf, der Geschäftsführer. Der war 25 Jahre, hatte der die größte Sparte von Trumpf, von dem Maschinenbauer geführt und dann hat er vor 2 Jahren gesagt, so, ich schmeiße das jetzt alles hin und werde Chief Digital Officer. Ich mache jetzt die digitale Transformation des Unternehmens, aber auf Geschäftsleitungsebene und ich habe Durchgriff auf alle anderen Sparten und wir transformieren jetzt dieses Unternehmen. Das macht wiederum echt Sinn, weil dort hat er dann auch die Durchgriffsmöglichkeit und dann kann er sagen, so, Leute, da ist wiederum dieses Thema, ich will das. So, Führungskräfte. Führungskräfte, da haben wir natürlich ein kleines Problem. Ich sage mal, das sind eigentlich die am stärksten Leidtragenden von digitaler Transformation. Warum? Weil die müssen alles lernen, was ihre Mitarbeiter auch lernen müssen, wenn es um die Frage geht, was heißt denn eigentlich Digitalisierung, wie verändert die unser Geschäftsfeld etc. Du kannst nicht sagen, nee, das muss ich nicht wissen. Natürlich, wenn es jetzt in Detail Umsetzungsthemen geht, aber im Kern müssen die eigentlich alles wissen. Und darüber hinaus müssen sie sich auch noch ändern als Führungskräfte. Denn die sind in der Komplexitätsfalle. Das Schöne ist übrigens an dem Chart, das ist nicht etwas, was über Nacht entsteht. Also wir haben Zeit in Unternehmen. Auch da wird immer ziemlich viel Drohszenario aufgebaut. Alle müssen sich ändern. Ja, das stimmt, aber alle müssen sich ändern in Jahren. Nur wir sollten anfangen damit. Und nicht einfach nur immer warten. Die Komplexität steigt an, der Planungshorizont nimmt ab. Für Führungskräfte irgendwie eine blöde Situation, weil die Führung kann immer weniger Richtung vorgeben. Und dazu kommt es dann zu der Frage, was ist eigentlich meine Legitimation als Führungskraft? Warum bin ich eigentlich da? Übrigens, das ist auch eine Umkehr, also das ist eine beidseitige Situation. Immer stärker wird es in Unternehmen Vernetzungen geben. Und das heißt zwangsläufig schon, dass Führungskräfte eine andere Rolle nehmen. Das heißt aber auch, dass Mitarbeiter, die bisher gesagt haben, Chef, sag mir, wo es hingeht und ich mache das, die brauchen sie immer weniger in Unternehmen. Sie brauchen Mitarbeiter, die sich selbstständig vernetzen und die nicht sagen, du bist ja Führungskraft, ich bin Mitarbeiter, also hast du mir zu sagen, was zu tun ist. Und deswegen ist Führung in der digitalen Welt eigentlich keine Einbahnstraße mehr, sondern ist auch eine Hohlschuld. Machtverschiebung. Wenn jemand noch per Herrschaftswissen, und glauben Sie mir es, ich kenne ganz viele, die noch so agieren. Das müssen deswegen keine schlechten Menschen sein. Aber die mit Herrschaftswissen ihren Führungsanspruch zementieren wollen, die werden einfach ein Problem haben, weil Informationen um sie herum geleitet werden durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben und durch die Vernetzung, die im Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmens immer stärker stattfindet. Und deswegen gleichzeitig ist es so, dass Sie als Führungskraft in der digitalen Welt eigentlich mehr als eine Brand bilden müssen. Also Sie müssen eine Marke bilden. Menschen arbeiten nicht mehr für den Leiter XY, sondern sie arbeiten für den Herrn Bubmann, für den Herrn Meier, für den Herrn Müller. Und nur wenn Sie eine Brand schaffen, wenn Sie Beziehungen schaffen zu Ihren Teams, dann werden die Sie akzeptieren, weil Sie ja eins wissen, Sie sind nicht mehr der, der die stärkere, die höhere Kompetenz hat. Weil das können Sie gar nicht mehr in End-to-End-Prozessen haben, weil Sie nämlich keine homogenen Teams mehr haben, sondern heterogene Teams. Und Sie haben Teams, wo sie vielen Menschen in dem Team gar nicht mehr sagen können, was ihr eigentlicher Job ist, weil sie aus einer ganz anderen Ecke kommen. Sie kommen beispielsweise aus dem Marketing und haben aber in End-to-End-Prozessen alle Wertschöpfungsprozesse in ihrem Team. Was uns auch begegnet ist, Halbwissen und Buzzwords. Also das ist echt unfassbar. Und deswegen gnadenlos schlagen, erklären Sie mir doch bitte mal Industrie 4.0. Ja? Oder erklären Sie mal Internet der Dinge. Übrigens nichts leichter als das, weil geben Sie einfach auf YouTube Industrie 4.0 ein, kriegen Sie sofort 20 Filme, die es erklären, suchen Sie den schönsten raus und haben Sie es. Und dann wissen Sie, was Industrie 4.0 ist. Und das sind wirklich tolle Geschichten. Und deswegen kann ich nur anregen dazu, setzen Sie echt nichts voraus in Unternehmen. Sie machen einen Fehler, wenn Sie glauben, dass schon Wissen da ist. Natürlich ist Wissen da. Aber das ist sehr heterogen verbreitet. Und wenn Sie eine digitale Transformation in einem Unternehmen schaffen wollen, dann müssen Sie erstmal Homogenität herstellen. Das heißt, Sie müssen aufräumen mit Buzzwords. Wir machen immer Folgendes. Also das ist jetzt ein Bild, aber wir haben so ein ähnliches Teil. Da stehen dann lauter so Felder. Stichwort Slido, am Anfang haben wir es gemacht. Und dann sagen wir, was interessiert Sie? Sagen Sie die drei Begriffe, die wir Ihnen jetzt erklären sollen, weil vieles wissen Sie ja schon und deswegen. Am Ende kommt immer raus, erklärt uns bitte alles. So genau weiß ich es dann auch nicht. Und je nachdem, wo wir unterwegs sind, sind es dann unterschiedliche Themen. Das Schönste ist immer, im Bankenbereich nach Blockchain zu fragen. Oder Bitcoin. Können Sie mir mal erklären, was eine Kryptowährung ist? Ja, tolle Sache. Und also neulich hatte ich einen, der war besonders klasse und der sagte dann, ich bin Experte. Und dann sage ich, oh, super, also, wir wissen schon was. Sagen Sie mal, wie kauft man eigentlich eine Bitcoin? Wie macht man das? Plötzlich war es Latein am Ende. Wenn Sie im Finanzdienstleistungsbereich unterwegs sind, müssen Sie es wissen. Das muss ich heute voraussetzen können. Weil das sind neue Technologien und neue Möglichkeiten. Insbesondere, wenn man weiß, dass Bitcoin gerade, ich weiß gar nicht, wie es jetzt steht, auf 7.000 oder so, dann sollte man wissen, wo drin liegen da die Risiken. Anderes Thema. Ich habe Ihnen eins mitgebracht und das zeige ich Ihnen schnell, weil das ist ganz neu. Wenn Sie Blockchain wissen wollen, was eigentlich Blockchain ist, und dann schauen Sie sich bitte den Film an. Auf YouTube, Dreisat Blockchain. 28 Minuten kam irgendwie die Sendung, glaube ich, letzte Woche. Und ich habe Ihnen einen Ausschnitt mitgebracht und der erklärt nicht, was Blockchain ist, sondern der erklärt, was mit Blockchain möglich ist. Und das hat mich fasziniert, weil das nämlich die Übersetzung ist, was kann ich eigentlich damit machen? Und das schauen wir uns mal kurz an. Free FM. Ein spannendes Thema, weil wir haben das Problem, dass wir 45.000 Ladesäulen haben in Deutschland derzeit. Davon ist die große Masse privat, irgendwo halt für Elektroautobesitzer und sie nicht öffentlich zugänglich. Und diese Blockchain-Technologie wäre relativ einfach in der Lage, all diese 45.000, bei dem der es will, praktisch am Gartenzaun zugänglich zu machen. Und sie fahren da einfach hin, laden ihr Auto beim wildfremden Mann. Sie müssen überhaupt keinen Vertrag mit dem schließen. Und es wird automatisch sicher abgerechnet und der kriegt auch Geld dafür. Also 1000 andere Möglichkeiten. Nur als kleines Beispiel, wie gesagt, Dreisat Blockchain kann ich nur wärmstens empfehlen. Worauf kommt es an bei digitaler Mobilisierung? Wissen, Wissen, Wissen. Sie müssen digitale Kompetenz aufbauen. Wir nennen es digitalen Führerschein. Übrigens, wir bauen da gerade an so einem Teil. In dem E-Learning machen wir gerade exklusiv für den Sparkassenbereich und natürlich aber auch für andere Branchen. Stichwort Buzzwords etc. Digitales Allgemeinwissen brauchen Sie im Unternehmen. Was ist die Auswirkung auf Gesellschaft, Branche? Kennen die Mitarbeiter die digitalen Trends und können die, das ist wichtig, sie immer übersetzen in tatsächliche Nutzerstories. Ja? Was kann ich damit machen? Das ist wichtig. Digitales Branchenwissen, digitales Unternehmenswissen. Also es fasziniert uns immer wieder, dass also bei weitem das digitale Angebot von Unternehmen, das ist völlig branchenunabhängig, bei den Mitarbeitern des Unternehmens nicht in dem Maße präsent ist, wie es sein müsste. Mitwirken. Bauen Sie ein interdisziplinäres Team, holen sich die besten Köpfe und lassen Sie einfach mal arbeiten. Wie wird im Unternehmen kommuniziert über digitale Themen? Faszinierend. Wir haben jetzt bestimmt bei 50 Unternehmen immer die gleiche Umfrage gemacht und wir hatten bei 50 Unternehmen zum Thema, wie stark wird im Unternehmen kommuniziert, das gleiche Ergebnis. Wahnsinn. 80% der Belegschaft hat gesagt, es wird zu wenig über digitale Themen kommuniziert. Wir sind im Silo unterwegs. Wir wissen nicht, was die Geschäftsführung eigentlich bei Digitalisierung meint und wie wir damit umgehen wollen. Auch wenn die Geschäftsführung nicht weiß, was sie meint, kann auch sein, das ist nicht schlimm. Reden Sie einfach drüber, was man jetzt schon machen kann. Und ich habe Ihnen, glaube ich, viele Beispiele gegeben, was man tun kann. Digitaler Spirit. Sie brauchen einen digitalen Spirit. Und zwar, Sie brauchen Lust auf Zukunft. Das kriegen Sie in die Belegschaft, wenn Sie Ihnen die Ängste nehmen, wenn Sie Ihnen Wissen vermitteln, wenn Sie Ihnen Kompetenz vermitteln. Nutzen Sie agile Methoden. Es ist ganz lustig. Also jeder redet gerade über Design Thinking. Wir bieten natürlich auch Design Thinking Workshops an, aber ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil bei manchen Unternehmen wird jetzt ein Design Thinking Workshop bestellt und dann meint man, damit hat man jetzt irgendwo was Tolles erreicht. Ja, nicht schlecht. Also Design Thinking Workshop zu machen hilft auch. Nur Sie brauchen eigentlich nur einzelne Elemente und die können Sie sofort in Ihre ganz normalen Projekte einbauen. Fangen Sie einfach damit an. Arbeiten Sie einfach mal mit Post-its, gehen Sie mal her und machen Ideensammlung in Masse und verdichten Sie dann entsprechend, und nichts anderes ist Design Thinking. Da wird auch vieles gehypt. Die Methoden von Design Thinking sind keineswegs neu, sondern sind nur ein bisschen anders zusammengestellt. Wichtig ist, einfach anfangen. Und exzellentes Kundenerlebnis. Bedingungslos vom Kunden her zu denken, ist gar nicht so einfach. Ist leichter gesagt als getan. Und es ist halt wichtig, dass die Mitarbeiter das Leistungsangebot auch tatsächlich beherrschen. Wie machen wir Führungskräfte fit? Modell für eine neue, zeitgemäße Führungskultur haben wir hier mal ein bisschen aufgeschrieben. Vernetzung innerhalb und außerhalb, gar nicht so einfach, weil wir sind ja immer noch am Ringfencen. Ja, sagen, wir müssen uns selber irgendwie reduzieren. Übrigens, wer Interesse hat, gehen Sie einfach mal auf osa-leadership-garage.de. Das ist von der Uni Lüneburg, eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit. 2 Minuten brauche ich noch. Falls Sie mich gerade so angeschaut haben, weil Sie meinten, ich soll langsam zum Ende kommen. Aber ich geflissentlich ignoriere sowas auch immer. Also, osa-leadership-garage, das ist total spannend, weil da kriegen Sie sofort ein Ergebnis, ob Sie jetzt Führungskraft sind oder nicht, ziemlich wurscht. Machen Sie es einfach mal und checken mal, wie weit sind Sie denn eigentlich als Persönlichkeit bei der Frage von Skills, von Kompetenzen rund um die Digitalisierung. Übrigens, noch einer noch, das ist für ein schönes Beispiel zu sehen, im Netz zahlen, also there is no free lunch, Sie zahlen immer im Netz, Sie zahlen halt nur mit anderer Währung und nicht mit Euros. Hier zahlen Sie mit Ihren Daten und dafür kriegen Sie ein Ergebnis, nämlich das Ergebnis der Auswertung. Und in der Uni Lüneburg sitzt einer, der dadurch natürlich empirische Massendaten kriegt und so eine tolle Arbeit schreiben kann. Und das finde ich eigentlich schön. Ich zahle immer gerne mit Daten, sage ich, weil meine Euros sind endlich, meine Daten nicht. Und deswegen habe ich damit kein Problem. Machen Sie einfach mal diese Umfrage, die wir bei jedem Unternehmen machen, wo immer Sie unterwegs sind. Wir haben sie bewusst so ein bisschen polarisierend geschrieben. Sie werden, wenn Sie sowas im Unternehmen machen, das ist gigantisch, wenn Sie dann im Zweifel, da können Sie ja ganz banale Online-Befragung draus machen, und machen Sie unter jede Frage auch noch einen Freitext und fragen, was fällt dir dazu ein. Sie kriegen einen Insight in Ihr Unternehmen, Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn und wir machen das immer und kriegen faszinierende Informationen, die wir dann natürlich der Geschäftsführung entsprechend immer wieder draufbringen. Fazit: Digitalisierung betrifft jeden. Chancen nutzen, Risiken eindämmen. Es macht Spaß. Sie können mit dem digitalen Know-how bei Kunden glänzen. Und zwar auch mit digitalem Know-how über Ihr Unternehmen hinaus. Die Kunden wissen viel zu wenig über Digitalisierung, deswegen werden Sie Digitalcoach Ihres Kunden, der freut sich drüber. Sie haben wahrscheinlich die richtige Mannschaft als Unternehmen. Führen Sie sie in die neue Zeit. Menschen digitalisieren sich nicht von alleine. Und zwar sowohl Mitarbeiter als auch Kunden. Nehmen Sie sie an die Hand. Machen. Und machen Sie sie zu Fans digitaler Leistungen, denn Sie werden davon profitieren. Diese mehr, dass Digitalisierung zu weniger Kundenkontakt führt, ist völliger Quatsch. Umgekehrt ist der Fall. Je digitaler Sie Ihren Kunden machen, desto mehr Möglichkeiten haben Sie, auch mit ihm in Kontakt zu treten, weil Sie über Daten verfügen, die Ihnen Ansprachemöglichkeiten bieten. Also machen Sie sich einfach auf den Weg. Hier nochmal kurz, wie macht man das? Kurze Analyse, geht schnell, egal wie weit Sie sind im Unternehmen, finden Sie raus, welche Hindernisse haben Sie. Welche digitalen Grips brennt in der Branche? Dann Initialzündung, Digiday für Führungskräfte, digitalen Führerschein machen. Vergessen Sie bitte die Betriebsräte nicht. Und Wichtig, verstetigen Sie hinterher. So eine Initialzündung ist toll, Sie werden super Feedback kriegen, aber wenn Sie danach nichts machen, dann wird diese ganze Energie umsonst gewesen sein. Das heißt, Sie müssen verstetigen und in den Unternehmen dann auch weitere Maßnahmen machen. Meine Damen und Herren, ich habe, glaube ich, 5 Minuten überzogen. Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Fragen immer gerne. Ich bin auch noch eine Weile da. Hier liegen diese 3 Bücher. Nehmen Sie sie bitte mit. Ich habe auch noch Visitenkarten. Ein bisschen Pitch muss sein. Und hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Dankeschön.
Das war der Keynote-Vortrag zum IT-Kongress Ulm-Neu-Ulm vom 9. November 2017 von Christoph Bubmann zum Thema Der Mensch in der digitalen Welt, warum digitale Mobilisierung im Unternehmen unterschätzt wird. Die Filmsequenzen haben wir aus dem Mitschnitt entfernt, man sieht im Radio nun mal kein Bild. Nichtsdestotrotz ein spannender Vortrag. Weitere Infos gibt's auf www.it-kongress.com. Ich wiederhole www.it-kongress.com. Mein Name ist Christian, danke fürs Zuhören. Free.